Hallo und herzlich willkommen zu Let's Care, der Pflegepodcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir haben unsere ersten Gäste hier. Und wir dürfen begrüßen einmal Jenny.
Hallo. Hi.
Und einmal die Nina.
Hi.
Beide sind Anästhesisten, arbeiten dementsprechend dann auch in der Anästhesie, sagt der Name ja schon. Und heute wollen wir über die Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft und den Pflegenden uns mal so ein bisschen austauschen. Aber ganz am Anfang würde ich erstmal vorschlagen, dass Jenny sich einmal kurz vorstellt, wie sie überhaupt jetzt ja, zu der Stelle gekommen ist, wo sie jetzt gerade sich befindet.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Goldene losgezogen und fange mal an. Jenny ist mein Name. Ich wollte irgendwie immer schon Medizin studieren. Meine Mama sagte, ich fand meinen Kinderarzt so toll und deswegen bin ich irgendwie ins Studium gekommen. Letztendlich habe ich noch so ein bisschen Chirurgie gemacht, war dann irgendwie ZNA und habe dann gemerkt, irgendwie ist Notfallmedizin doch so richtig meins und deswegen bin ich jetzt in der Anästhesie gelandet. Ja, und da gefällt es mir tatsächlich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, sehr schön. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, du bist ja auch Tauchärztin.
Das ist korrekt.
Wie kommt man denn dazu?
Da habe ich Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht. Ich tauche selber sehr viel. Ich finde die Tauchphysiologie total spannend und da bietet es sich an, so Kurse mitzumachen, um das einfach so ein bisschen professioneller zu machen, um eventuell mal irgendwann auf Tauchsafaris mitzuwirken oder einfach auch die Untersuchungen zu machen für die Tauchtauglichkeit.
Ja, geil. Das hört sich gut an. Mhm. Sehr schön. Ja, danke Jenny. Nina.
Gerne. Ja, hi. Nina ist mein Name. Ich habe in Hamburg Medizin studiert. Ich habe früher immer das Kursbuch Gesundheit gelesen als Kind. Und meine Mama meinte auch immer, ich muss bestimmt Medizin studieren. Und das habe ich dann auch getan. Bin dann in meiner Heimatstadt wieder gestartet, in einem Krankenhaus, erstmal in der inneren Medizin. Ich wollte so ein bisschen die Basics, dann bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Habe das sehr lange gemacht. Zwei Elternzeiten waren zwischendurch auch noch und ja, jetzt bin ich gerade relativ frisch in der Anästhesie angefangen und auch das gefällt mir bislang ganz gut.
Bräuchst du den Schritt, in die Anästhesie zu gehen?
Nee, bislang gar nicht. Also ich finde, gerade am Anfang ist die Lernkurve wirklich super hoch. Das muss ich wirklich positiv sagen und ich glaube, es ist immer ganz gut, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen und mal was Neues zu machen. Und für mich ist das auch mit meinen Kindern eigentlich ein bisschen einfacher zu vereinbaren. Also bislang ist der Eindruck sehr positiv, aber man muss sich reinfuchsen, definitiv. Also,
ja, das glaube ich. Aber gerade wenn man dann auch eine Familie noch zu betreiben hat, sage ich mal, dann sind die Arbeitszeiten, denke ich mal, in der Anästhesie so ein bisschen, ja, familienfreundlicher.
Ja, auf jeden Fall. Bislang kann ich echt nur Positives berichten.
Sehr schön. Ja, habt ihr noch Fragen? Vanessa und Eva sitzen natürlich auch mit am Tisch.
Aber sie sehen so aus, als ob sie keine Fragen hätten.
Nee, mich würde einfach nur interessieren, also Anästhesie, aber gibt es auch einen Fachbereich, wo ihr jetzt sagen würdet, da würde ich auf gar keinen Fall arbeiten, kann ich mir so gar nicht vorstellen?
Ich glaube, da es gibt mehr Fachbereiche, wo ich mir nicht vorstellen könnte zu arbeiten, als wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Wobei ich immer in meinem Leben gemerkt habe, wenn ich in irgendwas dann mal reinschnupper, entwickle ich für alles Interesse. Also sei es an irgendeinem Fastfood-Unternehmen an der Kasse und sonst irgendwo als Nebenjob. Also ich finde irgendwo immer irgendwie Interesse an einem Fachgebiet. Ich selber muss sagen, mich interessiert auch so Allgemeinmedizin, Hausarzt, solche Sachen würden mich auch interessieren. Was mir schwerfallen würde aktuell, wäre tatsächlich so ein bisschen die innere Medizin mit dem Arztbriefschreiben, mit der ganzen Bürokratie, mit den relativ langen Visitenzeiten. Ich glaube, das wäre jetzt aktuell was ich, da würde mir so ein bisschen die Notfallmedizin fehlen.
Und Nina, bei dir?
Also ich habe im Studium immer gemerkt, dass mir so Pathologie, Rechtsmedizin nicht so gut liegt. Das war auch ein spezielles Völkchen, was da so gearbeitet hat. Und ich beschäftige mich lieber mit den,
mit lebenden Patienten.
Genau. Ich fand das, es ist natürlich klar, man kann in allen Dingen was Interessantes finden. Und gerade in der Rechtsmedizin gibt es ja auch noch andere Aspekte als jetzt nur das. Aber insgesamt ist das, glaube ich, liegt mir einfach nicht so. Ich bin eher so ein kommunikativer Typ. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn die Patienten mit mir sprechen. Zumindest, wenn sie dann auch wieder aufgewacht sind in der Anästhesie natürlich. Da
ich wollte gerade sagen, ja, die meiste Zeit sind die ja auch im Land der Träume. Ja, danke euch beiden, dass ihr euch kurz vorgestellt habt. Ich denke mal, für die Zuhörer ist das immer ganz spannend zu wissen, wie man überhaupt dazu gekommen ist. Ich denke, wir können direkt mal zum Thema übergehen, und zwar Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegenden. Wie empfindet ihr das denn jetzt in euren Fachbereichen, in dem Fall die Anästhesie? Danny, wie ist das da? Da sind natürlich auch Pflegende tätig, OP-Pflege, ihr habt die Anästhesiepflege. Wie empfindest du das da? Wie läuft das ab?
Also tatsächlich läuft die Zusammenarbeit in den meisten Fällen sehr, sehr gut ab. Und ich finde auch gerade so in den ersten Jahren, wo man als Berufsanfänger in so einem Beruf startet und man trifft auf Pflegekräfte, die einfach jahrelange Berufserfahrung haben, die helfen einem schon, den richtigen Weg zu finden. Und die haben manchmal auch mehr so ein Gespür dafür, ob ein Patient schlecht ist, ob es jetzt gut, alles gut läuft. Und die sind auch manchmal einfach gedanklich einen Schritt voraus. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man gerade am Anfang auch diese Unterstützung kriegt. Und genau das Gleiche passiert dann, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat. Dann hat man pflegerisch Kollegen, die in den Beruf starten. Und auch da, finde ich, ist dann auch einfach mal sinnvoll, seine Gedanken weiterzugeben und nicht einfach zu sagen, ja, ich bin der Arzt, ich habe ja eh die medizinische Verantwortung, ich gebe mein Wissen nicht weiter, weil wir wollen ja auch quasi gegenseitig wachsen. Mhm. Also ich finde tatsächlich, dass die Zusammenarbeit gerade in der Anästhesie und auch im OP generell sehr gut.
Ja, ich glaube, das ist auch so das Fundament, oder? Also ich meine, wie du gesagt hast, dass man dann von den pflegerischen Kollegen so ein bisschen noch was lernen kann, die länger dabei sind. Ist das, also dann höre ich da jetzt raus, gibt es die Hierarchie gar nicht, sage ich mal. So dieses typische Ärzte oben drüber und die Pflege hat das zu tun, was die Ärzte sagen. Jetzt mal ganz rein provokativ.
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich gibt es das schon noch in gewissen Bereichen und bei gewissen Personen, aber ich glaube, es relativiert sich alles. Das ist ja nicht nur letztendlich in der Medizin so, sondern es wird alles so ein bisschen von hierarchischen Strukturen ein bisschen aufgelockerter, und ich sehe das aber auch im Krankenhaus. Also das, ja, würde ich so sagen.
Ja, okay. Nina, wie ist es bei dir?
Also ich sehe das genauso. Ich habe das Gefühl, je praktischer ein Beruf ist, also gerade in der Anästhesie ist sehr viel Praxiserfahrung gefragt, desto mehr kann man halt von Leuten profitieren, die das nun mal schon lange machen. Und ich sehe das genau wie Jenny. Also man sollte da definitiv offen bleiben und sich die Tipps zu Herzen nehmen, die man bekommt. Und ja, ich glaube, eine Zusammenarbeit ist wirklich was Wertvolles, was die Erfahrung, die sollte man nicht unterschätzen, die Pflegenden haben.
Würdet ihr die Zusammenarbeit in der Anästhesie schwieriger oder leichter empfinden als auf Station? Inwiefern ist das, deckt sich das oder ist das ganz was anderes?
Also ich finde, dass man halt im OP sogar noch enger zusammenarbeitet, dadurch, dass man halt bei der Einleitung wirklich eigentlich primär mit der Anästhesiepflege zusammen ist und auch während der OP und natürlich bei der Ausleitung. Auf Station ist das ein bisschen anders. Da ist es halt so, dass man eher bei den Visiten vielleicht zusammenkommt oder auch zwischendurch immer was bespricht. Ich finde das auch super wichtig, dass man das weiterhin tut. Ich habe das Gefühl, durch diese ganze Computer-Sache, die PC-Arbeit, gerät das alles so ein bisschen in den Hintergrund. Und es macht schon Sinn, sich einmal am Tag auch persönlich auszutauschen. Ne? Wir machen jetzt ja viele Anordnungen jetzt in der Inneren auch über das Computersystem. Das kann zu Missverständnissen führen oder man redet dann halt einfach nicht so eng miteinander. Und man ist natürlich jetzt auch in die Pflege nicht so eingebunden, was da morgens alles abläuft als Ärztin oder Arzt. Und ja, in der Anästhesie ist es halt wirklich so, man ist eigentlich ziemlich viel zusammen.
Man muss ja auch sagen, dass wir glücklicherweise mit zwei Leuten einen Patienten behandeln. Also der Pflege- und Ärzteschlüssel ist natürlich irgendwie 1:1 und das macht die Sache natürlich einfacher. Man hat nicht irgendwie 10 Patienten, die man versorgen muss, und man arbeitet zu zweit an einem Patienten und dann hat man auch meistens die Zeit, die man sich auch nehmen kann, wirklich auch alles dann zu tun, was zu tun ist.
Ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Anästhesie gearbeitet und da habe ich das auch so empfunden. Also da arbeitet man wirklich Hand in Hand. Weil, also der eine verlässt sich auf den anderen und das ist ein kontinuierliches Miteinander. Und auf Station hat man so Phasen, wo man so ein bisschen Eigenbrötler ist. Also jeder hat so seinen Bereich, sage ich mal, der abgearbeitet wird. Und fand ich dann halt in der Hinsicht in der Anästhesie viel angenehmer und einfach, das hat einfach Spaß gemacht. Also
ihr sprecht da jetzt schon so ein bisschen auf Arbeit auf Augenhöhe so, dass man schon eher miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und da kann ich jetzt nur aus Sicht der Pflege sprechen, dass das halt schon sehr positiv ist und viele sich da vielleicht auch noch mal eine Scheibe abschneiden können. Weil gerade auch ältere Ärzte zum Beispiel sehen das halt häufig so, dass sie der Pflege übergeordnet sind und sich ungerne vielleicht auch nochmal, was heißt was sagen lassen, aber auch nicht gerne Tipps annehmen. Und wir als Pfleger empfinden das halt schon als positiv, wenn das nicht so übergeordnet ist. Also, dass man sich vernünftig austauschen kann, weil es geht ja halt immer nochmal um den Patienten. Und niemand will ja irgendwen was Böses, aber man merkt manchmal schon, dass es schwierig ist, wenn es vielleicht auch Ärzte gibt, die jetzt nicht so viel darauf geben, was die Pflege vielleicht auch sagt.
Und ich finde, man muss halt auch dazu sagen, dass die Pflege wirklich viel mehr mit den Patienten auch kommuniziert, ne? Wir haben ja teilweise einfach auch gar nicht die Zeit. Also ich spreche jetzt aus der Erfahrung in der inneren Medizin. Da ist die Pflege einfach viel näher am Patienten, weiß, was da los ist bei dem oder kann ihn vielleicht auch manchmal besser einschätzen, ne? Oder auch in den Diensten gerade, wenn man vielleicht die Patienten nicht persönlich kennt, sondern für das ganze Haus zuständig ist und eine Pflegekraft einem dann ein bisschen eine Einschätzung geben kann, wie war der vorher, wie soll weiter verfahren werden, wie ist das Therapiekonzept. Ich finde, das ist schon echt wichtig, dass man da halt auch drauf hört und nicht einfach so sein eigenes Ding fährt.
Das ist ja auch nochmal vielleicht für unsere Hörer da draußen nochmal interessant, die vielleicht nicht im Krankenhaussektor arbeiten. Also wenn ihr Dienste habt oder als ihr noch Dienste in der Inneren hattet oder in der Chirurgie, ist es ja wirklich so, dass ihr für mehrere Stationen zuständig seid und ja auch für Stationen, wo ihr sonst nicht jeden Tag tätig seid und den Patienten nicht kennt, dann kriegt ihr einen Anruf und kriegt von der Pflege gesagt, dem Patienten geht es schlecht. Ihr müsst jetzt kommen und reagieren und das ist natürlich ja schon nicht ohne. Also ihr kennt den Patienten gar nicht, ihr kommt da in eine ganz ungewohnte Situation und das ist, glaube ich, vielen da draußen gar nicht bewusst, wie das abläuft.
Was ist eurer Meinung nach wichtig oder was ist wichtig in der Zusammenarbeit mit den Pflegenden jetzt in eurem Bereich in der Anästhesie? Gibt es da irgendwas, was euch besonders am Herzen liegt, was ihr von den Pflegenden erwartet? Oder was ihr euch von denen wünscht, irgendwelche Rückkopplungen oder einfach irgendwelche Attitüden, die ihr jetzt erwartet, dass eine Zusammenarbeit gelingt?
Also mir ist immer das Thema Kommunikation tatsächlich extrem wichtig, dass die Kommunikation mit der Pflege und dass man wirklich sagt, okay, wenn einem jemandem was auffällt, auch wenn es dem Schüler in der Anästhesie ist oder so, dass er merkt, okay, irgendwas ist hier falsch oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass man das einfach anspricht und nicht einfach, das passiert halt manchmal schon auch, dass man, ich kenne es halt im Rettungsdienst zumindest auch so, dass man, wenn man als Arzt dann irgendwo ist und die Verantwortung halt hat, dass sich keiner mehr traut, was zu sagen oder dass man auch einfach manchmal so, ja in Anführungsstrichen, den Kopf ausstellt, weil jetzt denkt ja jemand anders. Aber man selber ist halt auch häufig, gerade Notfallsituationen, maximal ungeübt und auch durchschaut ja gar nicht die ganze Situation. Und da wäre es manchmal auch schon sinnvoll, dass man sagt, okay, also ich erwarte dann von meinen Kollegen auch im Rettungsdienst, dass sie mir schon sagen, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft, wenn ich irgendwie vor Problem oder auf Probleme zulaufe, wenn ich tatsächlich auch Fehler mache oder bevor ich sie mache, bestenfalls noch, das wäre mir halt tatsächlich sehr wichtig. Also wirklich, dass man Bedenken anspricht und wenn sie nachher sich als völliger Blödsinn rausstellen, dann ist das halt so. Ich hatte auch schon genügend schlechte Ideen oder nicht durchdachte Ideen, aber ich finde, sowas muss einfach, gehört angesprochen. Das wäre mir halt tatsächlich sehr wichtig.
Also ich sehe das genauso. Also Kommunikation und auch so Respekt füreinander und für die Erfahrung und die Qualifikation, die man halt hat, ne, ist sicherlich das A und O. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht so sehr in seiner Blase ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Natürlich gibt es Dinge, die natürlich über dem Gehaltsniveau von einem stehen und man muss auch nicht alles machen. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann und sei es als Arzt oder Ärztin, die bei der Lagerung zu helfen oder bei Dingen, die man vielleicht in seiner Ausbildung oder in seinem Studium nicht so gelernt hat, sondern einfach unterstützen kann oder auch andererseits, genau, wenn halt den Pflegenden was auffällt, was irgendwie gerade nicht gut läuft oder wo sie einfach auch mehr Ahnung haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also die können einem so viel zeigen, auch gerade in der Notaufnahme hatte ich oft die Erfahrung, dass mir da sehr viel beigebracht wurde, auch von den lang erfahrenen Kräften dort und ich glaube, das ist irgendwie, man muss so eine Wertschätzung dafür haben, was die andere Person bieten kann. Dafür hat man als Arzt oder Ärztin halt eben sehr viel Wissen angesammelt über 7 Jahre Studium. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Also wir haben viel gehört, viel gesehen, auch auf den Stationen vielleicht viel Erfahrung. Und wenn man dann selber mal eine Idee hat, die vielleicht nicht so zum Tagesgeschäft gehört, finde ich das auch schön, wenn das dann auch so angenommen wird und auch dem nachgegangen wird, sozusagen. Das ist jetzt so von der Notaufnahme das.
Ja.
Was ich auch immer tatsächlich wichtig finde, ist, dass wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist oder sich dann einfach verärgert oder einfach verärgert ist von Seiten der Pflege jetzt, dass man sowas auch einfach wirklich mal anspricht, dass man sagt, ich fand das jetzt echt nicht gut, wie das gelaufen ist, statt einfach, so ist es ja leider dann auch manchmal, dass es hinterm Rücken dann gesagt wird, hey, hat überhaupt keine Ahnung oder weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Vielleicht hat man wirklich entweder einen Fehler gemacht oder hatte einen ganz anderen Gedankengang, der das in Anführungsstrichen rechtfertigt, aber dass das offen kommuniziert wird, weil nur so kommt man irgendwie auf beiden Seiten weiter.
Ja, das ist, stelle ich mir echt schwierig vor. Ich glaube, ihr beide könnt mir da zusprechen. Gerade die Pflege, das ist immer so, so ein Dorf. Also es wird immer so hinterm Rücken so ein bisschen gelästert, sage ich mal. Die Pflege ist gerne mal so ein bisschen geschwätzig. Und das, was Jenny gesagt hat, eine offene Kommunikation hilft beiden Seiten einfach.
Ja, ich hatte gerade die Situation heute Morgen noch, dass ich auch eine kleine Auseinandersetzung mit einem Arzt im Krankenhaus hatte und wir vielleicht in dem Fall beide auch nicht gut miteinander kommuniziert haben und heute Mittag dann die Situation war, als es einfach ruhiger war, dass beide sich einmal entschuldigt haben und gesagt haben, es tut mir leid, wie das heute Morgen gelaufen ist, das war irgendwie nicht so optimal und da muss ich halt auch einfach sagen, das ist halt nicht der Normalfall, also man müsste viel mehr vielleicht auch mal eingestehen, dass man vielleicht nicht richtig kommuniziert hat oder vielleicht so kommuniziert hat, wie man eigentlich auch nicht möchte oder auch nicht möchte, dass so selber mit einem geredet wird und das passt jetzt gerade irgendwie so, dass man einfach wirklich auch mal sagt, okay, das war jetzt blöd von mir.
Ja?
Ja, was ich ja nochmal auf den Stationen habe, klar, es gibt eben die Ärzte und es gibt die Pflege und wir haben viele Gemeinsamkeiten und auch Schnittstellen, aber es sind auch eben oft Situationen, da denkt dann vielleicht auch mal jede Berufsgruppe eben gerade nur an sich. Von daher fände ich es nochmal interessant, aus eurer Sicht, gibt es so Standardprobleme, wenn man eben auf den Stationen ist, was die Abläufe angeht, wo tauchen vielleicht immer wieder Probleme, Schwierigkeiten auf, dass man im Prinzip zueinander findet oder ist es immer total harmonisch?
Nein, natürlich nicht. Und ja, es gibt diese typischen Probleme. Ihr habt es ja gerade angesprochen. Oft ist es ja so, dass wir auf Stationen kommen und, also jetzt gerade im Chirurgie- oder Innerendienst, die Patienten nicht kennen. Ja, wir sind der Arzt, der jetzt verantwortlich ist, aber kennen tun wir sie nicht. Und der übliche Spruch ist tatsächlich, wenn man dann da hinkommt und was über den Patienten erfahren muss, ich kenne den Patienten nicht oder ich komme gerade aus dem Urlaub oder ich kenne den erst seit heute oder ich betreue den erst seit einer Stunde.
Die Kollegin ist beim Frühstück oder so.
Ja, genau. Das ist ja völlig okay und uns geht es ja nicht anders, aber es klingt dann immer so ein bisschen so als Ausreden suchen und wir sind da sicherlich auch nicht viel besser, muss man ehrlicherweise sagen, aber das ist immer so ein bisschen schwierig. Und jetzt in der Anästhesie merkt man auch tatsächlich manchmal, wir sind gerade so in den Diensten, wir machen halt 24-Stunden-Dienste und wenn dann so OPs nachgemeldet werden, dann müssen wir halt zwischen den OPs schnell auf Station gehen und die Patienten noch aufklären. Und dann ist es manchmal schon einfach hilfreich, wenn der Patient schon die Aufklärung im Zimmer hat, schon ein bisschen was ausgefüllt hat oder sich vielleicht eine Schülerin da hinsetzt, mal ein paar Fragen mit dem Patienten durchgeht. Das erleichtert uns tatsächlich sehr, sehr die Arbeit. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man auf Station kommt und einfach freundlich darum bittet, dass es beim nächsten Mal vielleicht gemacht wird, dann hört man oft so, ja, ich bin nur heute hier, ich bin normalerweise auf einer ganz anderen Station. Das ist ja alles wahrscheinlich sogar auch richtig, nur man ist doch unter Druck und relativem Zeitstress, das würde das einem schon manchmal sehr, sehr, sehr erleichtern, muss ich sagen. Also da gäbe es sicherlich in vielen Sachen auch Verbesserungsbedarf.
Ja, ich glaube, da sind wir als Leitung dann auch häufiger mal involviert, wenn wir sowas mitbekommen, wo wir dann eben aber auch sagen, okay, aber ihr müsst eben auch die Ärzte verstehen und den Blick mal über den Tellerrand haben, was bei denen eben auch los ist. Es dreht sich nicht immer alles nur um uns, sondern das ist irgendwie dann nochmal sensibilisieren, das Miteinander und sich gegenseitig unterstützen nochmal.
Ja, oder speziell auch die Vorbereitung der Unterlagen für die Operation. Das ist einfach Aufgabe der Pflege, die Anästhesieaufklärung wenigstens schon mal auszudrucken, die Akte bereitzulegen. Und ich denke, das habt ihr auch sehr häufig, dass ihr auf die Station kommt und es ist einfach nicht vorbereitet. Dann ist direkt, finde ich, das ein schlechter Start für beide Parteien. Ihr sagt dann, wo sind denn die Unterlagen? Dann ist die Pflege vielleicht direkt wieder genervt. So. Also ich glaube, Strukturen sind da schon sehr gut, wenn die vernünftig vorbereitet sind. Das erleichtert das, glaube ich, einfach jeden.
wie Jenny gesagt hat, 24-Stunden-Dienste, mach die mal. Also die haben wir gar nicht in der Pflege, sind wir auch ganz froh drüber. Aber dann ist, also das ist das Geringste, was man machen kann, dass man dann diese Unterlagen bereitstellt und was weiß ich, oder die Fragen schon mal durchgeht, wie du gesagt hast, Jenny, dass die Pflege da sich einfach mal an die Nase packt und ja, da mitdenkt und für ein harmonisches Miteinander einfach dafür sorgt. Also das ist, wie gesagt, das ist ein Blatt Papier. Die, ne, also jetzt in Bezug darauf oder auch den Patienten vorbereiten in der Hinsicht auf eine Rasur gehört auch dazu oder das OP-Hemd anziehen, vielleicht schon mal ins Bett legen, wenn es schnell gehen muss, ne, nicht erst irgendwie den Transfer von hier nach da und was weiß ich. Ja, das sind einfach Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, damit es klappt.
Ja, ich denke manchmal auch, vielleicht wäre es ganz cool, wenn alle mal einen Einblick in den Alltag des anderen hätten, jetzt gerade auch in Bezug auf diese Dienstsysteme. Ich glaube, viele einige Pflegende wissen auch gar nicht, wie das ist mit diesen Bereitschaftsdiensten. Also wir werden ja zum Beispiel auch gar nicht voll bezahlt, sondern wir sollen halt diese Ruhezeiten haben. Wir sollen im Notfall nur kontaktiert werden, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich werde jetzt auch nicht übermäßig angerufen nachts, aber ich glaube, es ist schon wichtig, irgendwie zu wissen, dass wir nun mal länger dann am Stück da sind, aber diese Ruhezeiten halt auch brauchen und dass es auch echt herausfordernd ist. Genauso wie jetzt auf der Inneren ist das jetzt mehr ein Thema, dass man nach Dienstschluss, 16.30 Uhr ist unser Dienstschluss, tatsächlich dann den Diensthabenden anruft. Das machen auch viele, aber dass man halt dann nicht nochmal die Ärzte anspricht, die noch da sind, weil irgendwann muss man auch nach Hause gehen und Überstunden sind halt gerade in der Inneren halt auch an der Tagesordnung. Das finde ich auch wirklich noch ganz wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man anerkennt, dass so ein bisschen die Endverantwortung immer auch ein bisschen bei dem Arzt oder der Ärztin liegt. Natürlich haftet die Pflege auch, wenn sie irgendwas jetzt fahrlässig falsch macht, aber am Ende hat man halt auch juristisch gesehen extrem viel Verantwortung als Ärztin oder als Arzt und dementsprechend sichert man sich halt vielleicht noch ein bisschen mehr ab. Und das fände ich gut, wenn da ein bisschen mehr Verständnis manchmal da wäre.
Wo wir jetzt auch nochmal vom Problem sprechen, wir haben in unseren vorherigen Folgen auch schon mal erwähnt, dass es immer mehr internationale Pflegekräfte gibt und auch im ärztlichen Bereich machen wir ja auch die Erfahrung, dass da auch mehr international ist. Merkt ihr das auch? Also ist es bei euch auch so, dass es manchmal auch Schwierigkeiten in der Kommunikation gibt oder auch speziell, da fängt es schon an mit der Kommunikation, speziell dann auch im Bereich der Pflege, wenn es um Übergaben geht oder ihr werdet nachts angerufen, habt ihr da auch manchmal die Probleme in der Verständigung einfach?
Ja, tatsächlich merke ich das immer mehr und mehr. Teilweise ist es sicherlich, wie du schon gesagt hast, nicht nur die Pflege, auch die Ärzte. Es wird alles internationaler. Manchmal, und es gibt in meinen Augen doch häufig Verständigungsprobleme. Was ich sehr anstrengend finde, ist, wenn man dann tatsächlich im Dienst nachts geweckt wird und denjenigen nicht versteht. Das kostet extrem viel Konzentration, dann zu verstehen, was für ein Patient da jetzt berichtet wird, wie notfallmäßig die Situation ist, worum es eigentlich geht. Das ist tatsächlich manchmal wirklich schwierig. Ich erinnere mich an einen Fall, da war ich letztens im Dienst, da hieß es nur, ich habe nur so Bruchstücke verstanden und war so ein bisschen, ja, irgendwie allergische Reaktion, sofort Anästhesie. Ich bin dann hingerannt und wurde ganz entspannt empfangen, weil letztendlich die Aussage war, der Patient hatte mal allergisch reagiert auf was und deswegen wollten sie sozusagen protektiv mich dabei haben. Ich war wach in dem Moment, es war 3 Uhr nachts, ich war war dann fit, aber das sind so Sachen, die passieren halt schon manchmal und das ist, macht die Sache tatsächlich immer schwieriger. Und gerade auch mit der Pflege merken wir letztendlich die Patienten, gerade viele ältere Patienten, gerade so im ländlichen Bereich, die verstehen, wenn ich ja schnell rede oder so, mich ja teilweise noch nicht mal, wenn dann die Pflege nicht da ist, als Bindeglied zu vermitteln zwischen Ärzten oder das nochmal nachher, nach der Visite ganz in Ruhe zu erklären, was jetzt eigentlich anliegt, was so die nächsten Tage auf sie zukommt. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann glaube ich, laufen wir da in Probleme rein, die einfach nicht mehr patientenorientiert sind.
Aber wie Vanessa schon gesagt hat, also diese internationalen Kräfte, das ist ja auf der Seite der Ärzte und auch der Pflege, das wird immer mehr und in Zeiten des Personalmangels muss es vielleicht auch mehr werden, weil einfach kein Personal nachkommt. Das ist ja so. Das ist eine Maßnahme, die man da ergreift, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Und wie Jenny gesagt hat, Kommunikation ist eigentlich das A und O. Und da fängt es eigentlich an und darauf kann man ja auch weiter aufbauen. Und gerade in dem Bereich ist es halt ungemein wichtig.
Ja, und da ist es dann eben aber auch nochmal wichtig, wenn man eben über internationale Kräfte geht, dass der Arbeitgeber dann auch entsprechende Maßnahmen anbietet, um den Einstieg zu erleichtern. Rede ich jetzt mal Beispiel, bei uns Pflegekräften sind das dann eben Sprachschulen. Das wäre vielleicht nochmal wichtig.
Gibt es im ärztlichen Bereich tatsächlich aber auch. Ja. Es müssen gewisse Diplome gemacht werden und die werden auch meines Wissens A unterstützt und B auch verlangt.
Ja.
Wie ist das denn, wenn dann halt auch Ärzte aus anderen Ländern kommen? Kriegen die eine längere Frist, bis die Dienste machen müssen oder werden die genauso schnell ins kalte Wasser geschmissen und müssen dann einfach? Oder hat man da so ein bisschen Rücksicht und sagt, okay, wir geben denen nochmal ein bisschen mehr Schonfrist? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Also ich meine, unser Spruch oder man hört immer mal wieder, okay, die werden genauso bezahlt wie wir, haben dieselbe Verantwortung, ist wahrscheinlich im ärztlichen Bereich genauso.
Ja, aus Anästhesie muss man tatsächlich sagen, dass wir da schon Rücksicht drauf nehmen können. Aber da geht es ja gar nicht darum, ob die Leute aus einem ausländischen Hintergrund haben oder aus Deutschland kommen. Es gibt einfach Leute, die sind primär ein bisschen fitter. Die sind von der Mentalität her jemand, der früher in die Dienste kommt. Und es gibt halt Leute, die gehen später in die Dienste, weil sie einfach generell ein bisschen länger brauchen. Da gibt es so ein Dienstreifegespräch und man muss gewisse Sachen erfüllen. Und dann geht das eigentlich tatsächlich, ob da jetzt groß Unterschiede gemacht werden, würde ich jetzt nicht pauschalisieren, muss ich sagen.
Okay, aber das ist ja eigentlich eine wirklich gute Maßnahme, dass man das so ein bisschen handeln kann und sagen kann, okay, die Person braucht jetzt einfach noch ein bisschen oder hat in dem Bereich noch einfach Bedarf. Das ist ja schon eigentlich eine sehr gute Maßnahme und auch sehr arbeitnehmerorientiert, muss man sagen.
Ja, das geht natürlich nur, wenn man den entsprechenden Personalschlüssel hat und wenn man da nicht irgendwie quasi auf Zahnfleisch läuft, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen, ja.
Ja, ich glaube, also in der Inneren ist es auch so, dass man einmal durch die Notaufnahme läuft für ein paar Wochen und dann am Ende auch nochmal eingeschätzt wird, ob man das leisten kann, nachts eben die Notfallversorgung auch mit zu übernehmen. Aber ich glaube, die Personallage ist deutlich angespannter. Deswegen ist jetzt vielleicht die Sprache nicht das erste Kriterium. Es wird natürlich darauf geachtet, dass die Person Notfallsituationen gut handeln kann und auch weiß, an wen sie sich wenden muss. Das ist ja mit das Wichtigste fast in der Medizin, wenn es mal nicht so läuft. Die Sprache wird, glaube ich, durch den Sprachprüfung sozusagen erstmal
B2-Niveau.
B2, ja genau. Ja. Bevor man überhaupt diese Berufserlaubnis haben darf. Aber die Kommunikation dann untereinander ist vielleicht trotzdem noch eingeschränkt.
Es kommt ja auch immer drauf an, wie ihr gesagt habt, auf welche, in welchem Bereich man sich befindet. Also in der Anästhesie, wie du sagtest, kann man eventuell drauf Rücksicht nehmen, dass man den dann an die Hand nimmt, sage ich mal. In der Notaufnahme, Nina, ich meine, du wirst es ja auch wissen, ich weiß es auch, läuft man teilweise auf dem Zahnfleisch und wenn dann halt jemand, also das ist unabhängig davon, ob er aus dem Ausland kommt oder nicht, es ist einfach ein neuer Kollege, egal wer, den tut man dann so ab und sagt, ich habe keine Zeit oder keine Ahnung was. Und das erschwert das Ganze ja einfach mega. Also man macht sich ja selber das Leben schwer.
Ist so.
Absolut, ja. Sehe ich auch so. Also wenn einfach noch ein bisschen mehr Personal, ein bisschen mehr Zeit wäre für die Einarbeitung, wäre das alles, glaube ich, auch eine andere Geschichte. Aber gut, ich meine, die Sprache ist ja auch was dann die Person selber für sich leisten muss. Und ich glaube, man wird auch nur besser, wenn man es praktiziert. Und ich denke, dass die Mediziner, gerade die Innere, eigentlich ein ganz gutes Training ist, weil man da so viel reden muss. Ja. Also ich sag mal so, die Kollegen, die ich so habe in der inneren Medizin, die können sich wirklich gut verständigen. Aber es ist, ich glaube, es ist einfach manchmal so ein bisschen wie dieses stille Postsystem, wenn vielleicht jetzt zwei nicht hundertprozentig der deutschen Sprache mächtig sind und die eine Person sagt dann der anderen Person was und die muss es nochmal weitergeben und beide sind nicht ganz sicher. Das führt schon zu Problemen.
Wirkt sich das Ganze, so was ich jetzt angesprochen habe, diese Probleme, die auftauchen könnten zwischen der Pflege und der Ärzte, wirkt sich das so ein bisschen auf die Prozessqualität aus, also auf die Behandlung von den Patienten, die ja im Mittelpunkt stehen? Könnt ihr da irgendwie was drüber erzählen, inwieweit das vielleicht beeinflusst?
Ich muss dazu sagen, Marcio studiert ja jetzt Wissenschaft, deswegen kommt er schon mit Prozessqualität um die Ecke.
Ich war investigativ
unterwegs. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Das gehörte vorher nicht so ganz genau zu seinem Wortschatz.
Ich habe meine Brille jetzt auch nicht auf, sonst würde ich jetzt schlau aussehen. Aber
Du siehst auch so schlau aus.
Ah, danke.
Also ich formuliere die Frage mal so ein bisschen um. Also generell, ob die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten letztendlich die Qualität verbessert. So meinst du, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir in unserer Bubble leben und jeder oder wir Ärzte das tun, was wir meinen, tun zu müssen, die Pflege so ihr eigenes Ding macht, dann werden sich zwei Fronten bilden, die letztendlich mehr gegeneinander arbeiten, als es sein müsste. Und ich finde, es macht ja auch Spaß, wenn man im Team zusammenarbeitet, wenn der andere den anderen verstehen kann, wenn man da irgendwie an einem Strang zieht. Das wirkt sich ja nicht nur auf die Qualität aus, sondern tatsächlich auch auf die Stimmung und auf, ja, wie gehe ich zur Arbeit, mit welchem Gefühl gehe ich zur Arbeit und wie gehe ich vor allem von der Arbeit auch wieder nach Hause. Und da finde ich tatsächlich schon, dass es eine gute Zusammenarbeit, eine gute Patientenversorgung schafft.
Ja.
Absolut, also dem würde ich komplett zustimmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, man kann ja auch zum Beispiel als Arzt oder Ärztin den Pflegenden erklären, warum macht man gerade was, und die haben davon ja dann auch einen Benefit und wissen es fürs nächste Mal und können schneller agieren, und dementsprechend glaube ich, ist das für den Patienten insgesamt, für die Patientensicherheit sowieso das Beste, wenn das gut funktioniert, die Beziehung. Und ich habe aber das Gefühl, durch diese ganze PC-Arbeit und dieses ganze Bürokratie Gedöns, sage ich jetzt mal, wird das eigentlich eher weniger, und das ist schade. Gerade wenn auch Anordnungen über das PC-System nur noch laufen und man sich halt vielleicht am Tag eigentlich gar nicht sieht. Ich glaube, das kann ja schon mal vorkommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das eher negativ für die Patienten ist, diese Entwicklung.
Hm. Jetzt habe ich hatte eben noch was im Kopf gehabt, wo du gesagt hast mit dem PC. Es wird darauf hinauslaufen, dass diese Systeme etabliert werden. Das ist ja halt so. Sicherlich gibt es viele Vorteile, es gibt aber auch Nachteile, wie du sagtest, dass dann die Kommunikation vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Kann man denen so ein bisschen entgegenwirken, trotz der Tatsache, dass man dass die PC-Arbeit mehr wird?
Ja, natürlich. Also ich finde die PC-Arbeit tatsächlich gar nicht so unattraktiv. Erstens, die Schrift eines Arztes ist ja nicht unbedingt immer.
Danke.
Das wollte ich auch sagen.
Ja, wir sind uns dessen schon bewusst. Das ist Einstiegskriterium ins Studium.
Gibt es ein extra Semester für? Ein extra Modul?
Wie schreibe ich am undeutlichsten?
Genau. Wenn man nicht weiß, wie man schreibt, schreibt man undeutlich. Nein, also ich finde, es hat schon Sinn, und man kann halt da den Vorteil, dass man von überall her auch Sachen anordnen kann und frei geben kann. Unsere Oberärzte können von zu Hause sich Sachen angucken, Labore angucken. Das hat schon einen großen Benefit.
Es hat auch ein Zeitersparnis einfach, wo es teilweise auch halt drum geht, ne?
Genau, aber was man natürlich auch als Arzt machen kann, ist, man muss sich ja nicht immer in sein Arztzimmer setzen und da 8 Stunden verbringen, sondern man kann ja durchaus auch mal Kuchen mitbringen oder Plätzchen mitbringen und sich da mal ins Schwesternzimmer setzen oder einfach mal vorne an den Tresen setzen und einfach mal sprechen, ja, wie geht's denn dem Patienten heute? Und genauso fand ich das immer sehr gut, wenn dann die Pflege zu mir kam und sagt, ich habe hier irgendwie ein blödes Bauchgefühl bei dem Patienten, und man doch dann face-to-face mal über den Patienten spricht.
Ich muss dazu eine Kleinigkeit sagen. Jenny backt wirklich sehr, sehr gerne und auch unglaublich gut zum Stressabbau. Und Jenny hatte auch einen Einsatz auf meiner Abteilung oder auf meiner Station halt auch. Und ich habe in der Zeit 10 Kilo zugenommen. Aber es war unglaublich lecker. Das kann sie wirklich sehr gut.
Warum hast du mir nichts vorbeigebracht?
Ich habe alles selber gegessen.
Da können wir das ja nix. Es gibt ja auch, was ich total banal finde, also solche Messenger-Systeme innerhalb dieser Dokumentation. Also die Ärzte können was anordnen, was weiß ich, die Pflege muss es dann bestätigen, keine Ahnung. Aber es gibt auch einfach ein Fenster, wo man miteinander schreiben kann. Also das ist doch total überflüssig, oder? Also wie Jenny gesagt hat, face-to-face ist doch
also
eigentlich.
Also vielleicht wäre es gut, wenn man schreibt, hey, wollen wir uns mal kurz auf einen Kaffee treffen und über die Patienten sprechen?
Das ist
doch
anders, ja. Ne?
Das wäre doch besser.
Aber das ist mir ich jetzt weiß, nur gerade so in den Sinn gekommen, ne? Ja. Weil ich hatte jetzt vor kurzem eine Fortbildung, deswegen bin ich drauf gekommen, über ein neues Dokumentationssystem. Und da waren die auch ganz stolz drauf, dass sie da so eine Möglichkeit haben, um miteinander zu schreiben. Also das ist total banal, also das...
Scheiße. Also ich bin da ganz bei dir. Ich habe das Gefühl, es wird halt oft als gegeneinander bekriegen auch so ein bisschen genommen. Also es kommt vielleicht eine ärztliche Anordnung, dann schreibt die Pflege das irgendwas zurück von wegen ordne richtig an oder so, wo ich auch oft zu meinen Kollegen sage, ey Leute, da ist das Telefon, sprecht die Person noch eben kurz an oder ruft mal eben kurz durch, bevor ihr dieses mit dem Hin- und Her-Schreiben macht. Das ist... also kann manchmal mal kurz und knapp sinnvoll sein, wenn man jetzt sagt, bitte nochmal eben das und das anordnen, aber es ist häufig auch einfach überflüssig, weil face-to-face oder eben übers Telefon ist immer noch mal persönlicher. Klar, eine telefonische Anordnung ist gesagt, aber steht nirgendwo. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir uns auf der rechtlichen Grundlage irgendwie bewegen. Und da machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass es auch Ärzte gibt, die einfach mal eben schnell am Telefon sagen, ja, gib dem Patienten mal das und das oder mach mal das und das. Ja, also ich gucke da auch, bei wem höre ich da kurz drauf und sage dann, bitte nochmal anordnen. Und einigen vertraut man und einigen dann halt auch nicht. Also das darf man auch nicht vergessen, dass wir uns einfach ja auch da rechtlich irgendwie absichern müssen.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich diese Messenger-Systeme tatsächlich sehr gut finde, zumindest die damals in der Gefäßchirurgie so wahrgenommen habe. Weil, wenn ich mir überlege, ich habe als Stationsarzt so 30 bis 40 Patienten zu betreuen und gehe dann am Computer so nach der Visite alles durch, was quasi mir einfällt, dann, wenn ich quasi wegen jeder Anordnung zu der jeweiligen Pflegekraft, die dann in dem Moment nicht da ist, weil sie dann irgendwo anders ist, hingehen würde und alles so anordnen würde, dann würde das mir extrem viel Zeit kosten. Deswegen fand ich es eigentlich sehr schön, dass man sagt, okay, bitte Labor abnehmen, bitte morgen das, bitte dies machen, Krankengymnastik anmelden oder so. Fand ich tatsächlich ein schönes Tool. Man muss natürlich irgendwo respektvoll machen. Das soll natürlich nicht so ein Shitstorm werden, dass man sagt, einer arbeitet gegen den anderen. Aber ich finde es tatsächlich eine schöne Sache. Und das Gute an dem System ist ja auch, dass man es als, es geht ja sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, und dass man es als gelesen und gemacht abhaken kann. Denn du hast ja schon gesagt, Vanessa, gehört ist noch lange nicht gemacht. Und das ist ja relativ häufig so. Man gibt irgendwas weiter, dann klingelt es irgendwo, man vergisst es, geht uns ja genauso. Und am Ende des Tages ist es halt nicht gemacht. Und wenn man es abhaken kann, dann weiß man wenigstens, okay, es ist gemacht worden. Und deswegen finde ich das tatsächlich eine gute Sache.
Nee, das finde ich auch gut. Was ich meinte war, dass es ich sag mal WhatsApp auf dem PC. Also, dass du Freitext ein Fenster hast, wo du reinschreiben kannst, was du willst. Was weiß ich, so von wegen, hast du das schon gemacht? Oder komm mal eben rüber oder keine Ahnung was. Ne? Also, das meinte ich. Ne? Aber das, was du gesagt hast, das finde ich auch top. Das erleichtert halt auf beiden Seiten die Arbeit, weil man das auch von unterschiedlichen Orten einfach machen kann. Man ist nicht an einem Ort gebunden. Optimalerweise wäre es natürlich, wenn man dementsprechend die Hardware hat, um die zum Beispiel Tablets, um die zum Beispiel mitzunehmen oder so, ne, dass man dann ein bisschen mobiler ist. Aber genau das, was ich meinte, war diese Messenger-Tool, wo man dann wirklich reinschreiben kann, was man möchte.
Genau, das mit den Anordnungen meine ich, das mit den Anordnungen auch, dass man das von mir nicht falsch versteht. Die Ärzte müssen darüber anordnen, das ist einfach so. Ich meine, einmal der Weg zurück, dass man als Pflegekraft sagt, hier, ordne bitte das und das nochmal an. Also klar ist es für beiden Seiten nutzbar, aber die ärztliche Anordnung ist immer noch die Anordnung, die zählt. Also von der Seite finde ich die Funktion sehr gut.
Genau.
Aber da gebe ich dir auch recht. Ich meine, wir müssen, wir werden ja gesellschaftlich schon immer weniger kommunikativ und machen alles über WhatsApp oder welche Messenger auch immer. Das ist sicherlich eine Sache, die zunehmend nimmt, auch im Krankenhaus, und die ja grundsätzlich global gesehen in meinen Augen eher eine schlechte Entwicklung ist. Denn irgendwie diese interpersonelle Kommunikation, dass man wirklich face-to-face miteinander redet, da nehme ich ja viel mehr wahr von dem anderen. Ich nehme ja Gestik, Mimik wahr, ich weiß, wie es dem geht. Ich spüre ja viel mehr, als wenn mir jemand per WhatsApp schreibt, ja, Patienten geht schlecht. Das hat wenig Aussagekraft tatsächlich, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Das stimmt. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Im Krankenhaus arbeiten wir nicht mit WhatsApp. Also wir haben schon Krankenhausinformationssysteme, über die wir arbeiten, die solche Anordnungsfunktionen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Jenny zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht schreibe und sage, hier, Zimmer 320, mach mal eben das und das. So läuft das nicht. Also bitte da draußen nicht falsch verstehen.
Nein, das habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Das wäre noch schöner, ja.
Mal eine ganz provokative Frage. Würde es die Medizin eigentlich ohne die Pflege geben? Oder andersrum?
Also ich würde sagen ja, weil es gibt ja auch Hausärzte und man setzt das um, was die Hausärzte einem sagen, ohne eine Pflegekraft. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Pflege ohne Ärzte, weil man vielleicht gerade keine medizinische Versorgung, sondern tatsächlich nur die pflegerische braucht. Hm. Ich glaube schon, dass das alles nebeneinander existieren kann. Ist aber schöner, wenn es zusammen existiert.
Ja, allerdings.
Also wenn ich mir so eine Station im Krankenhaus vorstelle, ohne Pflege, nur mit Ärzten, das würde funktionieren wahrscheinlich genau 10 Stunden.
Ja, also
das
im Krankenhaus.
Das denkst du aber lange.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, Nino und ich würden das 10 Stunden hinkriegen.
Aber warum? Also du sagtest, also ich nehme da ja jetzt raus, dass es nicht funktionieren würde. Warum?
Nein, im Krankenhaus könnte das nicht funktionieren. bin ich mir sehr sicher, weil wir anders denken, wir Ärzte, weil wir haben einen ganz anderen Fokus auf, also wir kümmern uns um das Medizinische. Mich interessiert halt, wie das Medikament an welchen Rezeptor andockt. Und was ich nicht wahrnehme ist oder was wir zunehmend verlieren, ist dieser Blick für die Patienten. Wie geht's dem eigentlich gerade? Braucht er dieses Medikament? Braucht er diese Behandlung? Will der die überhaupt? Das sind Sachen, da haben wir kein Gefühl mehr für und wir entwickeln uns da sehr stark vom Patienten weg, rein in die Wissenschaft rein. Wir können das sicherlich wieder erlernen, genau wie Pflegekräfte sicherlich das Know-how der Medizin erlernen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen mit deren einzelnen Prioritäten eigentlich das Wertvolle sind an der Medizin.
Man muss ja auch dazu sagen, im Krankenhaus befinden wir uns in der Akutversorgung. Also die Patienten haben einen Grund, warum sie im Krankenhaus sind. In Pflegeheimen zum Beispiel sind Pflegekräfte vor Ort in der Regel alleine. Da ist kein Arzt rund um die Uhr greifbar. Aber im Krankenhaus ist es einfach akut. Und da kann auch die Pflege nicht ohne die Ärzte.
Und man ganz ehrlich ist, wenn der 80-jährige Patient ins Krankenhaus kommt, dann heilt ihn ja nicht unbedingt nur mein Medikament, sondern manchmal auch einfach das offene Ohr oder das Verständnis oder einfach auch mal die Hilfe, dass da jemand ist, dass er sich ausruhen kann, dass er sich irgendwo wohlfühlt, dass einem geholfen wird. Das hilft ja manchmal schon deutlich mehr als jetzt eine medikamentöse Anordnung. Das ist einfach so, ja.
Ja, wird auch zunehmend mehr, habe ich so das Gefühl, dass so dieses Psychologische, sage ich mal, mehr in den Vordergrund kommt, ne? Aber wie du gesagt hast, jeder hat so seinen Bereich, wo er, sage ich mal, gut drin ist und wo er auch drin aufgeht und wo er seine Arbeit tätigt. Und wichtig ist einfach, dass man dann halt diese Schnittstelle hat zwischen Ärzte und Pflege, dass dann halt die Informationen ja ausgetauscht werden, dass man sich dann halt über den Patienten austauscht, um gemeinsam dann halt eine Lösung zu finden für das Problem, was er hat. Ja? Genau. Wie seht ihr beide das von der Pflege? Würde es die Pflege geben oder die Medizin oder andersrum? Würde es die Pflege?
Ja, da bin ich bei Nina und Jenny. Klar, das eine kann ohne das andere, aber eben das Zusammenspiel ist wichtig und muss sein, damit es gut funktioniert.
Genau, ich sehe das auch so. Es geht um den Patienten, er steht halt im Mittelpunkt und alle arbeiten zusammen daran, um einfach den Patienten wieder auf die Beine zu bringen oder wirklich gut zu versorgen. Und das geht im Krankenhaus nur miteinander.
Ja, allerdings. Das sehe ich auch so.
Gibt es sonst noch irgendwie Erfahrungen, die ihr gemacht habt jetzt in diesem Bereich, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, was euch noch irgendwie auf dem Herzen liegt?
Es wurde vorhin schon mal so angedeutet, so dieses der Wunsch von Nina, so auch mal Einblick in die anderen Berufsgruppen zu kriegen. Ich selber muss sagen, ich habe ja OTA gelernt, also OP-Pflege, bin dann erst ins Studium gekommen aufgrund von Wartezeit und habe dann noch ein bisschen Chirurgie gemacht und bin jetzt in der Anästhesie. Damit habe ich so ziemlich fast alle Berufsgruppen im OP einmal durchlaufen und für mich macht das Bild komplett. Also ich weiß, wann die OP-Pflege Stress kriegt, ich weiß, wann denen mal mit kleinen Handgriffen geholfen werden kann, ich weiß, welche Situationen dem Chirurgen irgendwie unangenehm sind, wann der halt von uns irgendwie volle Aufmerksamkeit braucht. Und ich glaube, das sollte man sich doch mal mehr auf die Fahne schreiben, dass man einfach mal überlegt, warum ist der andere gerade im Stress? Ist es dann auch okay, dass er so reagiert? Kann man da vielleicht im Nachhinein drüber reden, dass man einfach mehr Einblick in andere Berufsgruppen findet und auch ein bisschen mehr Verständnis für und miteinander? Das finde ich tatsächlich, ist eine wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen will.
Das ist zum Beispiel auch, man merkt, also finde ich persönlich, man merkt Ärzten an, wenn die vorher zum Beispiel eine Pflegeausbildung gemacht haben. So. Das fließt ja so ein bisschen mit rein, dass man einfach weiß, wie sieht es auf der anderen Seite aus, dass man sich reinversetzen kann, was man vielleicht auch selber schon durchlebt hat und wo man dann halt sagt, ja, okay, kann ich verstehen, meine Ansprüche stelle ich jetzt mal so ein bisschen zurück. Wie ist das bei dir, Nina? Hast du da irgendwie Erfahrungen?
Ja, also so allgemein würde ich einfach sagen, dass es immer ganz gut ist, wenn man der anderen Partei offen gegenübertritt. Und ich habe eigentlich, ich sage jetzt mal zu 95% nur positive Erfahrungen gemacht. Was ich immer ganz schön finde, sind einfach so kleine Gesten dem anderen gegenüber. Ne? Also ich hatte es auch wirklich schon häufig nachts, dass mir jemand sagt, komm, ich mach dir mal eben Kaffee, setz dich mal kurz hier hin oder nimm dir mal eine Schokolade, du siehst so gestresst aus. Ne? Und gleichzeitig kann man das ja andersherum auch machen, ne? Dass man eben
Kuchen mitbringen,
genau. Und einfach da hilft, wo man halt helfen kann, ne? Und sei es mit kleinen Dingen, die für einen selber vielleicht dann nicht so ein Aufwand sind. Und ich finde, das macht einfach diese ganze Situation so viel leichter. auch gerade nachts. Also ich finde gerade im Dienst, wo man wirklich gefordert ist, finde ich es einfach schön, wenn man überall Unterstützung hat und mal ein nettes Wort hört oder einfach mal dieses, wie kann ich dir helfen, was kann ich noch für dich tun? Ich sehe, du hast gerade Stress. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Wenn man die Kapazitäten hat, kann man ja helfen.
Also dieses Menschliche einfach. Ja, absolut. So dieses, ja. Ne, sich für den anderen so ein bisschen interessieren.
Vielleicht auch einfach mal ein Lob aussprechen, denn wir neigen doch mittlerweile eher dazu, dass wir immer schön kritisieren, wenn irgendwas nicht perfekt läuft. Aber einfach mal zu sagen, hey, das lief doch jetzt echt gut, vielen Dank für die Mitarbeit, das war doch super jetzt Zusammenarbeit. Das ist auch, finde ich, nochmal viel, viel wert.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir euch ja ganz viel gefragt. Habt ihr vielleicht irgendwas, was euch interessiert, eine Frage an uns aus der Pflege, was ihr so vielleicht überhaupt nicht versteht oder was ihr schon immer mal wissen wolltet, warum wir gewisse Dinge tun, die wir tun?
Also ich würde einfach nur wissen, was würde euch denn so am meisten ärgern? Was nervt euch von ärztlicher Seite?
Jenny hat schon gesagt, die Schrift.
Also. Ja, wir digitalisieren uns ja.
Ja, sehr gut.
Daher ist das schon ein bisschen besser geworden. Ja, ich glaube, die Frage, die ich dann vielleicht so auch aus meinem Team mal stellen könnte, warum ordnet ihr um 17 Uhr immer noch Medikamente an?
Ich kann das beantworten aus internistischer Sicht, weil die Oberarztvisite häufig leider erst um die Zeit oder noch später läuft. Und die
kommen dann erst ins Haus um 17 Uhr oder wie ist das?
Ja, ich kann nur von der Inneren sprechen, aber da ändert sich dann meistens nochmal das komplette Therapiekonzept und das tut uns dann echt leid, aber manchmal muss das dann leider sein.
Ja, aus der Chirurgie kann ich tatsächlich Ähnliches berichten. Also nicht die Visiten, die sind tatsächlich deutlich kürzer. Aber es ist manchmal einfach so, dass man vor lauter Arbeit erst, ich habe teilweise einfach um 16 Uhr, 17 Uhr erst geschafft, mir so die Labore und die Medikamente mal so anzusehen. Und dann fängt man an, das Ganze zu überarbeiten. Das ist sicherlich nicht optimal, aber manchmal ist tatsächlich vorher die Zeit nicht. Also das ist nicht mal eine böse Absicht.
Und das sind jetzt so Beispiele, wo man dann einfach, so dass, ja, gucken muss, warum machen die das? Das hat Gründe, das macht man nicht, weil die Ärzte Lust haben, uns zu ärgern, sondern weil es eben nicht anders geht. Aber das sind natürlich Dinge, wo man dann sagt, okay, da sind wir in unseren Strukturen, aber gerade beim Rundgang, wir fangen jetzt zum Beispiel in der Inneren dann auch in der Geriatrie an, um 16:15 das Abendessen zu verteilen, dann ist man eben nicht am PC und dann sitzt man irgendwie abends um 21 Uhr am PC und sieht, oh, da ist noch eine Arztanordnung und Mist, die Abendmedikation hätte der heute vielleicht nicht mehr unbedingt kriegen sollen. Ich meine, das sind ja in der Regel keine Notfallsachen, das ist dann auch nicht so schlimm, wenn die Novalgin beispielsweise dann noch einmal mehr gegeben wurde, aber ja, das ist was die Pflege manchmal nervt.
Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Also was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig wäre zu wissen, weil ich auch nicht weiß, ob das bei allen Pflegenden so bekannt ist, wir machen unsere Facharztausbildung und im Rahmen dessen, gerade in der Inneren, muss man eben auch bestimmte praktische Tätigkeiten und Fähigkeiten erwerben in den Funktionsabteilungen und da ist man dann halt, wenn man das wirklich dann mal die Chance hat, das zu machen, auch gebunden und dementsprechend kommen halt leider auch unsere Überstunden. Aber wie du schon sagtest, man muss sich dann natürlich auch nicht wundern, wenn man dann noch nach Feierabend angesprochen wird als Arzt oder Ärztin, ne? Wenn man dann noch irgendwelche Riesenanordnungen schreibt.
Ich habe noch eine Sache, die ist aber jetzt nicht speziell auf euch beide bezogen, aber die Pflege ist nicht dafür da, um euch die Sachen hinterher zu räumen. Zum Beispiel Akten, die werden aus dem Aktenwagen, da gibt es einen Wagen für, wo die Akten drin sind, dann werden die rausgenommen und dann bleiben die einfach zum Beispiel am Computer liegen, da muss man die wieder wegräumen oder Kaffeetassen wegräumen. Also ich habe da so ein paar männliche ärztliche Kollegen auf der Station, die können, glaube ich, zu Hause keine Spülmaschine einräumen.
Weil haben die auch keine.
Vielleicht. Die haben vielleicht Plastikbecher zu Hause und die landen immer im Müll, das könnte auch sein. Oh. Aber ja, ich habe gerne Ordnung.
Das kann ich verstehen. Aber wir fühlen uns jetzt auch nicht angesprochen.
Also wenn ich das Dienstzimmer der inneren Medizin in meinem Kopf nochmal Revue passieren lasse, da steht auch einiges rum, leider.
Boah, da kann ich auch, das wird jetzt zu weit führen, aber gerade in der zentralen Notaufnahme, da räumt man oft hinterher, sei es ein Ultraschallwagen, der sehr benutzt aussieht und wo noch paar Dinge dran kleben, wo man dann der Schallkopf, wo man den dann nochmal sauber machen muss oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind so Sachen, viele machen das nicht extra. Es ist einfach den Strukturen vielleicht geschuldet, dass man dann vielleicht irgendwo schnell hin muss. Man hat einen OP-Termin oder Anästhesietermin oder Gespräch oder keine Ahnung. Kann alles sein, aber.
Ja, ich glaube, wir können jetzt auch nicht alles entschuldigen. Letztendlich, das sind Dinge, die gehören sich nicht, dass man einfach seine Sachen dahinter hinten liegen lässt oder dass man gerade so diese Sachen, die wir nur wir benutzen, Ultraschallgeräte, dass man die einfach mit gelverschmiertem Kopf im Raum stehen lässt. Da kommt nicht jedes Mal ein Notfall dazwischen, sondern oft ist es Vergessen, oft ist es Faulheit und irgendjemand macht's halt. Und das ist sicherlich eine Sache, da können wir global gesprochen sicherlich uns noch verbessern. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, schön. Das Thema, das könnte man eigentlich noch weiter ausführen, ne? Aber ich glaube, wir sollten so langsam zur Schnellfragerunde kommen, denn dieses Mal war Eva dran.
Ja, ich habe ein paar Fragen rausgearbeitet. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, es war eigentlich die ganze Zeit klar, ihr werdet mal Ärztinnen. Aber ich sag mal, wärt ihr jetzt zu doof gewesen? Was wäre es denn alternativ geworden?
Also ich finde jetzt im Nachhinein gesehen, finde ich Lehramt eigentlich auch gar kein schlechtes Studium.
Dazu braucht man ja aber auch eine gewisse Intelligenz.
Ach so, wenn das jetzt ohne Studium.
Ja, oder so als du 10 warst, so was hast du da gedacht, was du werden möchtest?
Ich glaube, ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich echt sagen.
Aber wenn Lehramt, welche Fächer?
Englisch.
Englisch, auf jeden Fall, genau. Englisch, Deutsch. Sowas in irgendwas Sprachliches.
Cool. Jenny?
Ja, ich wollte ja schon irgendwie, seitdem ich denken kann, Medizin studieren, obwohl ich das nicht in der Familie habe. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich glaube, ich hätte was Soziales gemacht, Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik, irgendwie. Ich habe relativ häufig und lange mal so Ferienfreizeiten für schwerziehbare Kinder betreut und ich glaube, da hätte ich mich auch sehr gut wiederfinden können.
Gut. Gibt es irgendeine Geschichte aus eurem Berufsalltag, die ihr nie vergessen werdet?
Ja, das ist jetzt spontan echt schwierig. ja, vor
kann
paar,
auch was Lustiges sein.
Ja, vor ein paar Wochen habe ich mal im Rettungsdienst eine Patientin gehabt, die hat ein bisschen viel von einem Analgetikum, also einem Schmerzmittel bekommen und hat mir dann 20 Minuten auf der Fahrt zum Krankenhaus mehrfach einen Heiratsantrag gemacht und den Kollegen der ZNA dann auch, was total süß war und total lustig war, aber das sind tatsächlich so Sachen, die wird man wohl nicht vergessen, glaube ich.
Ja, ich finde immer so die Sachen, die im Nachtdienst passieren, vergisst man meistens auch nicht so schnell. Mir ist auf jeden Fall eine ältere Dame in Erinnerung, die ein bisschen delirant war und wir sie nur sehr schwer davon überzeugen konnten, wieder ins Bett zu gehen. Und ich weiß noch, wie ich um die Ecke kam und dann sagte sie zu den Pflegekräften, da kommt die alte Hexe wieder.
Oh, nett.
Sie kannte mich gar nicht. Also manchmal ist das dann auch ein bisschen witzig. Also wir haben sie dann auch zum Schlafen gekriegt und es war alles gut. Aber ich glaube, die Dinge, die im Nachtdienst passieren, die sind immer ein bisschen besonders, ne?
Da ist man irgendwie gefühlt in einer anderen Welt, das ist so. Also da passieren Sachen.
Die glaubt einem ja auch keiner. Also nee. Da können wir uns untereinander drüber unterhalten und wir wissen genau, was gemeint ist. Aber wenn man das mal in der Familie mal kurz eine Situation schildert, das denkt man doch, dass wir uns das ausdenken. Mhm.
So, wenn ihr entscheiden könntet, was würdet ihr für den Gesundheitssektor ändern? Also es kann allgemein sein oder eben auf die Arbeit als Arzt, Ärztin bezogen.
Also ich beschäftige mich ja gerade noch ganz viel mit Notfalltrainings, mit Kommunikation in Notfallsituationen und für mich wäre es tatsächlich sinnvoll oder ich versuche es auch gerade zu etablieren, dass man viel mehr Notfallsimulationstrainings macht, viel mehr solche Situationen trainiert im interdisziplinären Team, also mit der Pflege zusammen, mit allen, die dazugehören, mit den Ärzten, dass man wirklich wieder ein bisschen mehr an der Kommunikation, auch gerade Notfallsituationen arbeitet. Das wäre mir tatsächlich sehr, sehr wichtig.
Ich finde es ein bisschen schade, die ganze Bürokratie, mit der man so konfrontiert ist und dass man sich einfach so viele Gedanken darüber machen muss, wie das juristisch aussieht. Man kann einfach, ich finde, so eine Leichtigkeit ist ein bisschen verloren gegangen, weil man sich immer in alle Richtungen 1000-mal absichern muss. Das finde ich sehr anstrengend und was ich auch oft schade finde, gerade bei Patienten, die über die Notfallaufnahme kommen, dass sich sehr viele Menschen noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was möchte ich eigentlich an meinem Lebensende, wie viel Therapie will ich, dass da auch viele Angehörige sich irgendwie nie Gedanken darüber gemacht haben. Das finde ich echt schade, dass man dann so das erste Gespräch über dieses Thema, was ja sehr persönlich und auch sehr emotional ist, manchmal halt dann irgendwie in so einer Akutsituation führen muss. Und ja, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass vielleicht das präsenter wäre bei allen Menschen, dass sich jeder mal Gedanken dazu macht, was ja, wie man sein Lebensende auch gestalten möchte. Das fände ich wichtig, ja.
Wir haben ja jetzt in der Folge über Zusammenarbeit gesprochen. Was macht für euch eine gute Pflegekraft aus? Also welche Eigenschaften müsste die mitbringen, damit sie für euch eben eine gute Pflegekraft ist? Für euch und den Patienten.
Vanessa hat gerade auf sich und Eva gezeigt.
Ja.
Auf Marcio mich auch.
Sehr gut.
Also Vanessa hat immer brav meine Kekse, auch wenn sie nicht super waren, gelobt und gegessen. Das erwarte ich schon.
Nein, ich hatte, glaube ich, wirklich nicht häufig was ich nicht mochte, oder?
Ja, ich war auch
schon. Ich erinnere mich nur an die guten Sachen.
Das hat auch schon mal ein Kollege gesagt, das sind die schlechtesten Kekse im Krankenhaus. Tatsächlich. Was würden wir uns erwarten? Ja, ich glaube einfach tatsächlich auch mal so ein Feedback geben, wenn irgendwas nicht gut läuft, dass man einfach sagt, hey, das finde ich jetzt tatsächlich nicht gut, statt immer zu sagen, oder man kriegt es ja manchmal schon mit, dass im Hintergrund dann gesagt wird, ach, das hätte doch alles viel besser laufen können. Würde mir da mehr wünschen, dass wir miteinander sprechen und was ich, glaube ich, auch immer schwerer wird, ist ehrliche Kritik an Leuten auszuüben. Also wenn ich irgendwo auf eine Station komme und sage, ich wünschte mir einfach, dass es das nächste Mal vorbereitet ist und so weiter, dann meine ich das, ich will da niemanden böse mit angreifen oder ich meine das nicht persönlich, sondern ich würde mich einfach als Verbesserungsvorschlag freuen, wenn die Zusammenarbeit so schöner ist. Und da wäre mir so ein bisschen diese Kritikfähigkeit, dass wir das doch nochmal ein bisschen mehr ausbauen und einfach uns gegenseitig einfach verbessern können. Das wäre mir tatsächlich sehr wichtig.
Also ich finde es generell einfach, dass man offen und freundlich auf einen zukommt und einem auch erstmal eine Chance gibt, gerade wenn man neu vielleicht irgendwo anfängt, finde ich es wichtig, dass man so ein bisschen Offenheit erfährt. Und ich finde es auch immer super, wenn Pflegekräfte Sachen hinterfragen oder nochmal nachfragen, hey, warum machst du jetzt eigentlich das oder warum muss das sein? Ne? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn gesagt wird, ach, ich mache es halt einfach, weil der Arzt das will oder die Ärztin. Ja, ich tausche mich da eigentlich auch immer gerne aus und ich finde einfach so nette Gespräche nebenbei einfach schön. Also ich bin da einfach, ich finde das cool, wenn man auch sich für die Person vielleicht privat interessiert und mal nachfragt, wie geht's dir jetzt eigentlich im Moment?
Ja.
Das macht ja auch super viel aus, dass der Dienst dann, egal wie stressig es ist, trotzdem irgendwie lustig wird. Also wenn man auch einfach mal Blödsinn macht oder einen Spaß nebenbei oder ja irgendwie einfach auch mal ein bisschen Humor hat.
Nächste Frage. Habt ihr schon mal medizinische Selbstversuche durchgeführt?
Also ich glaube, man versucht schon so im Familien- und Bekanntenkreis so gut wie möglich die Dinge, die Fragen zu beantworten und Dinge zu behandeln, ohne dass die Leute direkt, Entschuldigung, den Krankenwagen rufen und der Notaufnahme ein bisschen was zu ersparen. Ich glaube das schon, aber jetzt Selbstversuche in dem Sinne glaube ich nicht. Also dass man ab und an halt einfach mal versucht, Freunden, Nachbarn, Menschen auszuhelfen. Genau.
Aber auch im Rahmen des Studiums mal irgendwie gegenseitig eine Magensonde gelegt, Blut abgenommen, sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Freund musste so viel leiden damals, als ich angefangen habe, Blut abzunehmen und Vigus zu legen. Und der eine Nadelphobie, also.
Oh, schön. Oh Gott. Und ihr seid noch verheiratet?
Ja, wir sind noch zusammen.
Sehr gut.
Hat geklappt, ja. Doch, definitiv. Magensonde haben wir, glaube ich, auch mal im Studium gelegt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ich würde sagen, ich habe gar nicht so viele Selbstversuche gemacht. Ich bin tatsächlich jemand, der eher auf der Arbeit lernt als an sich selber. Ich wüsste jetzt nicht, was ich selber gemacht habe. Was weh tat, nö.
Kommilitonen, Blinddarm entfernt, keine Ahnung. So diese typischen nee. Horrorfilme.
Oh Gott.
Nee, tatsächlich nicht.
Nein.
Okay. Also ich glaube, der Klassiker im Studium ist ja immer, dass man dann am nächsten Tag seinen Freunden eine Infusion legt nach einer durchzechten Nacht oder so. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele.
Das ist tatsächlich, meine beste Freundin ist Zahnmedizinerin und die haben sich tatsächlich selber eine Lokalanästhesie gelegt, was ich ziemlich fies finde. Ja, das haben fies. Die im Studium gemacht. Also auch wirklich vorgeschrieben gemacht. Da war ich dankbar, das nicht tun zu müssen.
Kommen wir zur letzten Frage. Würdet ihr nochmal mit uns eine Folge aufnehmen oder war es Kacke?
Auf jeden Fall, ich wäre nochmal dabei. Doch, die Versorgung hier ist toll. Auch kulinarisch.
Ja, mir geht's genauso. Also tatsächlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Das war auch mein erster Podcast und wir sind echt flüssig durchgekommen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wenn ihr uns nochmal zu spannenden Themen dabei haben wollt, gerne.
Sehr gerne, würde ich sagen.
Da fällt uns wohl was ein.
Ja, wir haben auch schon eine Liste, wo wir ein paar Sachen wohl draufstehen haben, wo wir nochmal vielleicht auf euch zurückkommen werden. Auf jeden Fall. Ja, wir bedanken uns sehr, dass ihr hier wart, dass ihr einen Schwung erzählt habt, wie ihr es findet, mit uns zu arbeiten. Ist sehr interessant gewesen, mal die andere Seite zu sehen, weil darüber unterhält man sich auf der Arbeit nicht, wenn man ehrlich ist. Also schön, mal so einen Austausch zu haben, um zu schauen, ja, was man selber an einem vielleicht verbessern kann, um die Zusammenarbeit, ja, dass das klappt. Ich denke, da haben wir alle irgendwie so ein bisschen von profitiert, würde ich mal sagen.
Ja, vielen Dank.
Ja, also wie gesagt, Dankeschön nochmal. Das war's und ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und sage bis demnächst.